kann ich für diese Kirche gehen? Ich spüre mich eng verbunden mit dieser Grundbotschaft vom Evangelium, mit diesem Auftrag Jesu. Aber kann ich es gut in dieser Kirche tun? Zum Glück erlebe ich es positiv immer noch. Ich habe viele Möglichkeiten, eben so zu gestalten und so zu leben, wie ich und Menschen um mich herum es gut finden. Aber das könnte sich eines Tages ändern, ja.
Sagt die Religionspädagogin und Theologin Lisa Huber. Eine junge Frau, die seit ihrer Jugendzeit in der Kirche aktiv ist. Nach wie vor ist sie mit Engagement dabei, aber bei Themen wie Leitung, Struktur, Stellung der Frauen wünscht sie sich einen Aufbruch. Ein Gefühl, das die mittlerweile 72-jährige Ordensfrau Judith Lehner auch kennt.
In den 90er Jahren, als der Bischof Florian Kundner noch gelebt hat, war der mal in unserem Haus, um einen Vortrag zu halten für die katholischen Apotheker. Und das war gerade so in den beginnenden 90er Jahren, wo der Bischof Grenn nach Wien gekommen ist und so in diesem Umfeld. Und da habe ich mir gedacht, den Bischof Kundner rede ich jetzt an. Ich habe auch gewusst, dass der aufgeschlossen ist und der war eh dafür bekannt, dass er mit dem Rad herumfährt und dass er sehr offen ist und für die Menschen. Und ich habe gesagt, Herr Bischof, ich habe gerade gehört, wie Sie beim Vortrag gesagt haben, Sie haben seit dem Konzil, seit dem Zweiten Vatikanum, viel Gutes erlebt in der Kirche. Aber ich muss Sie jetzt fragen, in letzter Zeit hat man das Gefühl, dass alles, was offen ist, was Fortschritt machen, mit 1000 Seilen zurückgehalten wird. Und da hat er Folgendes gesagt, hat er gesagt, ja, Schwester, Sie haben recht. Und das ist alles Angst. Und ich sage Ihnen etwas, das wird alles zusammenbrechen, so wie der Ostblock zusammengebrochen ist. Und dann kommt ein neuer Aufbruch. Nur kann ich Ihnen leider nicht sagen, wann das sein wird.
Worin dieser Aufbruch besteht, darüber gibt es viele Diskussionen und sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen erleben ihn schon, die anderen ersehnen ihn immer noch herbei. Was Lisa Huber und Schwester Judith sich von ihrer Kirche für die Zukunft wünschen, werden sie im Laufe der Sendung erzählen. Aus ihrer Kindheit haben die beiden, 42 Jahre liegen zwischen ihnen, gute Erfahrungen mitgenommen. Judith Lehner.
Ich war 3 Jahre alt, als wir von Eckenburg nach Meissau kamen und ich kam gleich in den Kindergarten, weil wir haben einen sehr kleinen Lebensbereich noch damals gehabt. Und im Kindergarten waren die Schwestern unserer Kongregation. Ich habe also die Schwestern von Kindheit an gekannt und gute Erinnerungen und habe die Schwestern auch bewundert. Und in meinem Heimatort war damals so, dass eigentlich am Sonntag fast alle zur Kirche gingen. Ich bin also katholisch wirklich von Kindheit auf sozialisiert, ganz katholisch sozialisiert. Aber dadurch, dass mein Vater als Mediziner ein kritisch eingestellter Mensch war und meine Mutter auch eigentlich ein sehr offener Mensch, bin ich Gott sei Dank nicht streng katholisch erzogen worden, sondern eigentlich, ich würde sagen, frei und liberal groß geworden. Und ich sehe das bis heute sehr positiv und ich habe daher von meiner Kindheit an eine sehr positive Erinnerung an die katholischen Feste. Also ich bin katholisch sozialisiert wie nur.
Studiert hat Judith Lehner in Wien an der Kunstakademie und Geschichte auf Lehramt. Ihre Tage verbrachte sie oft einerseits mit Aktzeichnen auf der Uni und andererseits bei diversen Veranstaltungen kirchlicher Gruppen wie der KGI oder dem Cursillo. Mit 24 Jahren entschied sie sich, Ordensschwester zu werden. Als Widerspruch hat sie die Kunst und das Ordensleben nie empfunden.
Ich weiß es nicht. Ich war so ein junger, argloser, naiver Mensch. Ich war lebensfroh und ich war auch für alle Späße und für alles Lustige zu haben. Also das haben meine Mitschüler, Mitstudenten, die haben das gewusst. Und ja, die Spannung war zu Hause. Mein Vater war nicht erfreut über meinen Wunsch, dass ich ins Kloster gehen will.
Sie tut es trotzdem und auch der Vater wird später anerkennen, dass seine Tochter, man hört es der junggebliebenen Schwester nach wie vor an, glücklich ist. Auch Lisa Huber verbindet schöne Erinnerungen an ihre von Glaube und Kirche geprägte Kindheit in Südtirol.
Ich komme aus einer Familie, in der es selbstverständlich war, miteinander zu beten, den Gottesdienst zu besuchen. Ich war schon früh Ministrantin, Teil der Jungschargruppe, dann Teil der Jugendgruppe, habe dann auch Verantwortung für diese Gruppen übernommen. Und das war so der Prozess auch meines Glaubens, sich zunächst einfach mal mitziehen zu lassen, ein Teil von diesem Größeren sein zu dürfen, um dann eben auch dafür Verantwortung zu übernehmen, zu hinterfragen, genauer wissen zu wollen. Da hatte ich tolle Begleiterinnen und Begleiter, die mich da inspiriert haben, immer wieder mal neue Fragen gestellt haben, so dass ausschlaggebend, dass ich dann angefangen habe, auch Theologie zu studieren, war vielleicht die Berufswahl. Ich habe gemerkt, als Religionslehrerin kann ich vieles von dem, was mir wichtig ist, auch teilen oder umsetzen. Und das war dann mal der erste Schritt ins Studium. Aber ich habe natürlich gespürt, dass dieses Leben mit Gott und dass diese Frage nach dem Sinn und was unsere Gesellschaft heute zusammenhält, dass das die innere Motivation dafür ist.
Wichtig war es schon von Beginn an, mitgestalten zu können. Als Gruppenleiterin und später Vorsitzende der katholischen Jungschar Südtirols, als Pfarrgemeinderätin oder Synodalin der Diözesansynode in Bozen-Brixen.
Ich hatte immer das Glück, guten Einfluss nehmen zu dürfen. In unserer Pfarre hatte ich viele Freiheiten. Ich durfte viel mitgestalten, viel auch prägen, viel mitdenken. Auch dann später auf Diözesanebene, da war ich in einem engen Beratungsteam vom Bischof. Also überall war es möglich, Einfluss zu nehmen, im Gespräch zu bleiben, miteinander auch auf einem Weg zu sein, auch miteinander zu ringen um das Richtige und um das Gute und um das Wesentliche in der heutigen Zeit. Deshalb hatte ich eigentlich immer den Eindruck, ich als junge Frau, als engagierte Christin, ich werde da gebraucht und ich darf da mittun an diesem Christentum heute. Deshalb gab es auch so diese Phasen des Zweifels gar nicht so ausgeprägt. Bin ich da auf dem richtigen Weg? Natürlich, immer wieder, aber nicht so ausgeprägt, weil ich immer gespürt habe, da ist Energie, da ist das Gute, da ist so etwas, man könnte sagen, wie der Heilige Geist. Und deshalb, ja, hatte ich da eigentlich ruhige Jahre jetzt innerlich mit einem großen Grundvertrauen in diesen Auftrag, im Namen Gottes unterwegs zu sein. Natürlich gibt es diese Frage, warum studiert man oder warum engagiert man sich als junge Frau in dieser katholischen Kirche? Dieses Gespräch führe ich interessanterweise ganz häufig auf WG- oder Studentenpartys. Das wundert viele. Wie kann man denn noch in dieser Struktur bleiben, Teil dieses Systems sein wollen, wo doch so vieles auch nicht klappt und wo doch gerade unsere Geschichte einfach zeigt, dass wir als Christinnen und Christen auch den einen oder anderen Holzweg oder viele auch schlimme oder schlechte Dinge getan haben. Die Frage hat mich natürlich beschäftigt und da habe ich schon auch Möglichkeiten gefunden, damit zu gehen. Und da muss ich jetzt sagen, da merke ich, je älter ich werde, desto schwieriger fällt es mir, da so zuversichtlich zu bleiben. Also kann ich für diese Kirche gehen, dass ich für diesen Christus gehen kann, das steht außer Diskussion. Ich spüre mich eng verbunden mit dieser Grundbotschaft vom Evangelium, mit diesem Auftrag Jesu. Aber kann ich es gut in dieser Kirche tun? Zum Glück erlebe ich es positiv immer noch. Ich habe viele Möglichkeiten, eben so zu gestalten und so zu leben, wie ich und Menschen um mich herum es gut finden. Aber das könnte sich eines Tages ändern, ja.
Noch bis Ende Juni, dann geht es zurück nach Südtirol. Leitet Lisa Huber das Begegnungszentrum der österreichischen Ordensgemeinschaften in der Wiener Innenstadt Quo Vadis. Dort hat sie auch Schwester Judith kennengelernt. Trotz ihres Altersunterschieds verbindet die beiden so einiges. Nicht nur die Ausbildung im Lehrberuf, zum Beispiel auch ihr Wunsch nach mehr Gleichberechtigung für Frauen in der Kirche oder eine Veränderung von Leitungsstrukturen.
Was notwendig ist, aber das betrifft nicht nur die Kirche, sondern es besteht nach wie vor allgemein in der Gesellschaft noch immer eine skandalöse Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Und das ist in der Gesellschaft genauso wie in der Kirche. Die Frauen müssen viel gleichberechtigter noch werden. Meine Schülerinnen in der Pädagogik haben gelernt, Mann und Frau sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Natürlich sind Männer und Frauen verschieden, aber sie ergänzen sich auch wunderbar. Und die Frauen sollten natürlich viel mehr Möglichkeit haben, mit zu sprechen, mit zu entscheiden. Aber das betrifft nicht nur die Frauen, sondern das ganze Kirchenvolk. Das fängt schon damit an, man sagt es jetzt eh nicht mehr so viel, dass man sagt, also da sind die Kleriker und da sind die Laien. Das ist auch ungleich. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, von Laien zu sprechen. Das Konzil hat wunderbare Dokumente, das Zweite Vatikanische Konzil. Da wird ja gesagt, das bildende Gottesvolk, das miteinander gehen soll. Was zum Beispiel ich als Akzent einbringen möchte in dieser Sache, ist das, was ich im Orden erfahren habe. Das ist in anderen Orden auch, aber in unserem Orden habe ich auf sehr schöne Weise erfahren, demokratische Strukturen bei Kapiteln, bei Generalkapiteln, bei Provinzkapiteln. Die Kirche könnte von den Orden, von diesen Strukturen sehr viel lernen.
Ja, natürlich ist das zum einen das Frauenthema. Als Frau in der Kirche sich zu engagieren, wobei ich nicht dieselben Möglichkeiten habe wie Männer, das ist für mich eine Form von struktureller Diskriminierung. Und das ist für mich natürlich deshalb ein Thema, warum ich gerade in dieser Kirche gar nicht mehr so viel Platz sehe für mich. Zum anderen, da gibt es diese Nichtbereitschaft, etwas zu ändern an den Dingen, die wir ändern könnten. Das fängt bei liturgischen Abläufen an, bei Gebetstexten, die einfach schlecht übersetzt sind, für die heutige Zeit nicht mehr sprechen. Und es hört vielleicht bei der Gestaltung von den Sakramenten und so weiter auf. Also lauter Dinge, wo wir alle miteinander um eine aktualisierte Form des Sprechens und des Feierns zum Beispiel ringen könnten, es aber nicht tun. Als hätten wir vor 50 Jahren verstanden, wie Christentum heute laufen soll, und als wären wir nicht mehr bereit, von diesem Wissen etwas zu ändern. Und das tut mir weh, weil ich so viel Potenzial sehe. Ich sehe so viel Potenzial in einer Gesellschaft, die sich auch als religiöse Gesellschaft versteht. Und dann gibt es vielleicht ein drittes Thema, dass ich Schwierigkeiten habe mit dem Verständnis von Leitung in unserer Kirche. Ich glaube, wenn ich die Evangelien lese, dann verstehe ich etwas von so geteilter Leitung, von miteinander unterwegs sein, von kollegialer Leitung. Allein die 12 oder die Jünger, die immer zu zweit ausgesandt wurden, oder die Gemeindeleiterinnen und Leiter, die immer als Team begriffen wurden. Paulus zählt ja immer eine ganze Reihe von Menschen auf, wenn er einen Brief schreibt an eine dieser kleinen Gemeinden. Und dieses Miteinander unterwegs sein, das ist etwas verloren gegangen. Da, glaube ich, muss sich etwas im Verständnis und in der Gestalt von Leitung verändern.
Mit zunehmendem Alter wird sowohl für Schwester Judith als auch für Lisa Huber die sogenannte Frauenfrage immer brennender und speziell für die Theologin Lisa Huber auch eine, mit der sie persönliche Verletzungen verbindet. Ein Punkt, an dem die guten Kindheitserfahrungen einen Schatten bekommen.
Ich habe das Christentum und das Christsein immer so verstanden, dass wir alle Kinder Gottes sind und dass wir gewünscht, gedacht, geliebt von Gott sind und dass es deshalb keine Unterschiede zwischen uns gibt. Und diese Botschaft, die hat ja heute noch Sprengkraft, dass alle Menschen eben gleicher Würde sind. Ein sehr humanistischer Zugang zum Christentum. Das, was uns die jüdisch-christliche Tradition in Europa beschert hat, ist eben einige dieser Grundgedanken. Und das durfte ich so erfahren in der Kinder- und Jugendarbeit, aber dann auch später im Studium, im Einsatz in der Pfarre. Und darüber hinaus, ja, jeder ist ein Geschenk Gottes. Und dann zu merken, dass es aber trotzdem offensichtlich in der Würde Unterschiede gibt, dass Männer und Frauen anders behandelt werden, dass ein geweihter Priester andere Privilegien, andere Zuschreibungen hat, wie jetzt eine nicht geweihte Christin, das hat mir zu denken gegeben. Und da bin ich immer wieder dran gestoßen. Gerade im Studium hatten wir hitzige Diskussionen, auch mit den Bischöfen, für die ich bis jetzt arbeiten durfte, musste ich da schon oft sagen, dass mich das persönlich verletzt. Eine persönliche Form von Diskriminierung, die ich so erfahren habe, dass eben Frauen nicht dieselben Möglichkeiten haben wie Männer. Das verbindet mich mit dem Thema. Ich spüre, ich habe mich innerlich ein Stück weit verletzen lassen von dieser Kirche, weil ich nicht dieselben Möglichkeiten habe.
Dieselben Möglichkeiten für Frauen und Männer. Dafür spricht sich auch Schwester Judith aus.
ich bin dafür, dass Frauen in den Diakonat kommen. Und dass Frauen in das Priesteramt kommen, da kann man die Weichen dafür stellen. Ich weiß nicht, ob man das für heute auf morgen einfach so schnell entscheiden könnte. Ich weiß von Frauen in der anglikanischen Kirche, die Priesterinnen geworden sind oder dann sogar hat es Bischöfinnen gegeben oder gibt es in der anglikanischen Kirche, die gesagt haben, boah, das ist wahnsinnig schwer, in diese Männerriege hineinzuwachsen als Frau. Das sind Prozesse, ich bin auch Historikerin, das sind Prozesse, das muss wachsen, aber es muss wirklich begleitet werden und es muss daran gearbeitet werden, dass es Fortschritte gibt und dass es Wachstum gibt und Entwicklung gibt. Also das Stehenbleiben ist tot, das ist ganz klar.
Vorbild sind den beiden Frauen in der frühen Kirche wie Phoebe, die im Neuen Testament als Diakonin bezeichnet wird.
Aber da gibt es auch andere Frauen, die offensichtlich etwas wohlhabender waren, die Einfluss nahmen auf die Gemeinden, die dort auch Verantwortung übernahmen. Da werden verschiedene Namen genannt. Und allein dieses ganz alte urchristliche Zeugnis, dass Frauen und Männer eben miteinander Gemeinde gestaltet haben, das ist für mich schon ein Hinweis dafür, dass Frauenpriestertum nicht biblisch verboten ist. Da gibt es Paulus, der immer wieder betont, dass es eben in Christus nicht mehr den Unterschied zwischen Sklaven und Herren und zwischen Frauen und Männern gibt. Natürlich gibt es bei Paulus auch die anderen Stellen, die wir kennen, wo Frauen eben in ihre Schranken gewiesen werden, wo Frauen nicht vor der Gemeinde sprechen dürften. Selbst da ist man sich mal rein exegetisch nicht klar, ob das nicht spätere Einschübe sind, eben um so eine patriarchale Grundstruktur der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Aber zum anderen ist das halt auch Ausdruck seiner Zeit, dass man in einer patriarchalen Gesellschaft lebte und dass man da versucht hat, mit diesem neuen, radikalen Gedanken, dass man in Christus eben keine Unterschiede hat, umzugehen und zu verstehen, was das für diese Zeit und für die konkrete Wirklichkeit denn bedeutet.
Was würde sich verändern, wenn es geweihte Frauen in der Kirche gäbe, Schwester Judith?
Es würde viel lebendiger, viel kreativer, vielfältiger werden. Es wäre ganz gut, weil Frauen sind eben diejenigen, die dem Leben dienen und die wieder eine andere Herangehensweise haben an Fragen oder Probleme oder Entscheidungen.
Mehr von der Lebendigkeit und Kreativität, die Schwester Judith auch so schon in die Kirche einbringt, erlebt Lisa Huber als Mitarbeiterin der österreichischen Ordensgemeinschaften immer häufiger in der Zusammenarbeit und Begegnung mit Ordensfrauen, die sie auch als inspirierend erlebt.
Die Ordensfrauen haben auch manchmal mit diesem Vorwurf zu tun, sie seien einfach nur liebliche Frauen, die ja das Dienen gut können und den Blumenschmuck, wenn man so will, aber das war's dann auch schon. Und ich durfte in den vergangenen Jahren so viele beeindruckende Ordensfrauen kennenlernen, die sich ganz als Theologinnen, ganz als von Gott geleitete Frauen verstehen, die etwas zu sagen haben und die sich mit ihren Ressourcen, mit ihren Charismen einbringen und einbringen wollen, die dann immer wieder selbst an diese Grenzen stoßen von Vorstellungen von der Gesellschaft oder von der Kirche, die aber Handelnde bleiben. Ich merke eine große Resilienz und eine große positive Einstellung der Zukunft gegenüber, wie man als Ordensfrauen eben das Christentum in dieser heutigen Zeit vertritt und wie man Gesellschaft gestalten will. Die Generalsekretärin der Ordensgemeinschaften, das sind Männer- und Frauengemeinschaften, die hat zum Beispiel diese drei Worte präsent, relevant und wirksam zu ihren Auftragsworten gemacht. Und allein diese Perspektive als Ordensleiter präsent zu sein in unserer Gesellschaft, etwas von der Präsenz Gottes in unsere Gesellschaft hineinzutragen, wirksam zu sein, also einen Unterschied zu machen mit der eigenen Gegenwart und dann eben auch noch relevant zu sein, also von der Bedeutung überzeugt zu sein, das scheint mir ein guter Ausdruck von diesem Selbstverständnis zu sein. Ordensfrauen heute, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich arbeite, haben Lust, Gesellschaft zu gestalten. Natürlich gibt es auch da ganz, ganz viele Unterschiede von katholisch und von Ausgestaltung, wie eben man als Ordensfrau heute lebt, je nach Gemeinschaft, je nach eigener Geschichte. Es zeigt sich aber ein Trend zu diesem selbstbewussten Frauentypus. Und diese Frauen haben auch gerade kürzlich bei einem Studientag benannt, dass sich etwas in der Frauenfrage, wenn man die so bezeichnen will, ändern muss, damit wir Zukunft haben als Kirche.
Diesem selbstbewussten Frauentypus gehört sicherlich auch Schwester Judith an. Selbstbewusst und jung geblieben. Ihre Lebendigkeit schöpft sie aus den Verantwortungen, die sie immer noch wahrnimmt, aus der Begegnung mit jungen Menschen und vor allem daraus.
Dass ich ein kreativer Mensch bin. Unsere Ordensspiritualität heißt, wir schöpfen aus den Quellen der Erlösung, De Fontibus Salvatoris. Und ich habe dazu immer wieder auch mehrere Bilder gemalt. Und ich beschäftige mich immer neu mit eben dem Wachstum. Ich habe auch Lebensbäume gemalt, aber so bezogen auf das Leben von einzelnen Menschen, die ich gut gekannt habe. Und die Heilige Schrift ist für mich etwas Wunderbares. Die Bibel ist ein unerschöpflicher Quell des Lebens und auch der Kreativität, aber der Anregung, aber auch, wo Gott uns anspricht, uns Menschen, wo Gott mir immer wieder was sagt. Sei ohne Furcht, ich rufe dich bei deinem Namen, mein bist du, ich bin bei dir.
Ein Zitat aus dem Buch Jesaja, der zu den bekanntesten Propheten der Bibel und somit der Kirchengeschichte zählt. Mutige Propheten in der Männlichkeitsform wünscht sich Lisa Huber von und für die Kirche.
Mein Wunsch geht direkt an die Verantwortungsträger in der Kirche. Es gibt jetzt einen Kairos, eine günstige Gelegenheit, den es zu ergreifen gilt, um die Frage, wie können wir Leitung gestalten, ganz allgemein und dann hinsichtlich auch, wie kann das gleichberechtigt geschehen mit Frauen und Männern, um diese Frage zu bearbeiten. Wir sind schon vielleicht ein bisschen spät dran, aber ich wünsche mir wirklich, dass es da demnächst Schritte und auch Ideen gibt, wie wir gemeinsam als Christinnen und Christen ja, uns der Frage annehmen können und Dinge ausprobieren können. Und das hat sicher eben mit uns Frauen zu tun, aber nicht nur. Und das wünsche ich mir, dass wir uns den Fragen stellen.
In diesem Sinne geben wir einem Mann und Priester das letzte Wort in dieser Sendung. Andreas Knapp, Frauenfragen. Wenn eine Frau das Wort geboren hat, warum sollten Frauen dann das Wort nicht von der Kanzel künden? Wenn eine Frau für ihr Zuhören gelobt wird, warum sollten Frauen dann das Gelernte nicht auch lehren? Wenn eine Frau die Füße Jesu küsste, warum sollten Frauen dann den Altar nicht küssen können? Wenn eine Frau den Leib Christi salben konnte, warum sollten Frauen dann nicht zum Salbungsdienst befähigt sein? Wenn eine Frau Jesu Sinneswandlung durch ein Brotwort wirkte, warum sollten Frauen dann bei der Wandlung nicht das Brotwort sprechen? Wenn eine Frau von Jesus Krüge voller Wein erbitten konnte, warum sollten Frauen dann über einen Kelch mit Wein nicht auch den Segen bieten? Wenn eine Frau den Jüngern als Apostelin vorausging, warum sollten Frauen dann zur Apostelnachfolge nicht auch gerufen sein?